أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bevor wir mit der Tafsir von Surah Al-Fatiha anfangen, lernen wir noch eine weitere Manieren oder Benimmregel, die allgemeinen vor jeder guten Tat, aber im Besonderen vor dem Lesen, Studium des Koran beherzigt werden sollte, nämlich im Koran selber steht, dass wenn du den Koran lesen willst, dann suche Zuflucht bei Allah, Schutz bei Allah, vor dem gesteinigten, verfluchten Shaitan. Also das Sprechen von A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim, sprecht ihr alle auch inshallah für euch selber, A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim, ich suche Schutz bei Allah vor dem verfluchten, vor dem vertriebenen Shaitan. Jetzt kann man natürlich fragen, wieso? Wir machen ja schon was Gutes, wir sitzen in der Moschee, wir sitzen vor dem Koran, wir wollen ja was Gutes machen, was hat jetzt Shaitan hier noch zu kamellen? Ja, also wir machen ja schon was Gutes. Und da kommen wir dann zu dem Punkt, gerade wenn der Mensch was Gutes tut, wird ja Shaitan extrem aktiv. Ja, also jemand, der gerade Diebstahl begeht, dann steht Shaitan wahrscheinlich daneben und sagt so, Alhamdulillah, den habe ich schon so weit, wie ich ihn kriegen wollte. Oder wenn jemand was anderes Schlimmes tut, der macht ja schon, was Shaitan will, der ist ja schon an der Leine von Shaitan. Wenn jemand Gutes tut, den Koran aufschlägt, dann kommen auf einmal Gedanken, dann kommen auf einmal, lass das doch, jetzt ist doch langweilig, auch schon wieder Surah Fatiha, nee, hat die kein anderes Thema gefunden oder was auch immer, ja, habe ich jetzt bestimmt einige entlarvt auch. Also solche Sachen kommen ja genau dann, wenn man etwas Gutes tun will, und genau deswegen soll man vor einer guten Tat extrem nochmal seine Nia nochmal festigen, nochmal gut machen. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Allah, bitte gib uns Nutzen von dem, was wir hören, und lasse nicht Shaitan in dieser guten Tat seine Einflüsterungen mitwirken. Gut. Zu den Vorzüglichkeiten von Surah Al-Fatiha. Also warum habe ich überhaupt Surah Al-Fatiha ausgesucht? Natürlich die erste Surah im Koran. Das ist eine Surah, die wir mindestens, wenn wir nur die Pflichtgebete beten am Tag, mindestens 17 Mal am Tag lesen. Inshallah, die meisten von uns verstehen auch, worum es da geht. Aber ich denke, es kann trotzdem nicht schaden, selbst wenn die meisten von uns schon eine Erklärung von Surah Al-Fatiha gehört haben. Allah hat auch nicht umsonst die uns befohlen, mehrmals zu wiederholen am Tag. Jetzt überleg mal, wenn ein Mensch 60 Jahre lebt, wie oft er Surah Fatiha liest. Allah wird uns bestimmt und gewiss nicht etwas befehlen, was zu viel oder langweilig oder eigentlich keinen Sinn mehr hat, sondern das hat alles schon seine Richtigkeit. Fatiha muss oft mit Herzen wiederholt und oft verstanden werden. Und es kann gar nicht oft genug sein. Deswegen nochmal Surah Al-Fatiha. Es gibt auch besondere Fada'il von Surah Al-Fatiha, besondere Vorzüglichkeiten. In Sahih Muslim und Sahih Bukhari heißt es, La salata limen, es gibt kein Gebet für den, mit anderen Worten, das Gebet ist nicht gültig oder nicht vollständig, für den, Lam yaqra bi fatihatil kitab, der nicht Surah Al-Fatiha, also die Eröffnende des Buches, steht wörtlich, also Al-Fatiha, in seinem Gebet gelesen hat. Da gibt es natürlich verschiedene Madahib-Richtungen, wie ist das, wenn man hinter Imam betet und so. Anderes Thema, es geht jetzt erstmal um die Wichtigkeit des Koran. Dann heißt es auch, in einem Sahih-Hadith, das ich jetzt hier nicht wörtlich habe, ich sage euch ungefähr, aber ist Sahih, dass einmal saß Jibril a.s. mit dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, Jibril, der Erzengel, der ihm die Offenbarung von Allah gebracht hat, saß mit dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, und sie hörten über sich ein lautes Geräusch. Und sie schauten auf, und Jibril informierte dann den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, dass dies, was sie gerade gehört haben, ist eine Tür des Himmels, die zuvor noch nie geöffnet worden ist, und jetzt ist sie geöffnet worden. Und dies ist ein Engel, der jetzt aus dieser Tür rauskommt, der zuvor nie gesendet worden ist. Der kommt nur für diese Aufgabe jetzt. Und er bringt, und da kam dieser Engel und gab Salam zu dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, sagte ihm Assalamu alaikum, und sagte, dies sind zwei Lichter, die vor dir keinem Propheten gegeben worden sind, nämlich Surah Al-Fatiha und die letzten Verse von Surah Al-Baqarah. Subhanallah. Sahih Muslim. Und mit welchen von beiden du Dua machst, deine Dua wird angenommen. Also wie viel Nutzen wollen wir denn noch, wie viel Motivation wollen wir denn noch, damit uns etwas angenehm ist zu erlernen? Subhanallah. Manchmal, wir tun es ja ein bisschen schwer und schnell ist uns langweilig, besonders wir leben in so einer Zeit, es muss so poppig und bunt wie möglich zugehen, damit wir überhaupt zugucken. Ja, und die Werbung und so, das hat uns natürlich alles ein bisschen geprägt, alles muss sehr laut sein, muss sehr viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen, damit wir etwas interessant finden. Lösen wir uns von diesen alten, wie sagt man, wirklich Beschwernissen unseres Intellekts und versuchen etwas zu verstehen, auch wenn es einfach und schlicht und ohne viel Aufmerksamkeit, also ohne Aufmerksamkeit erregende Dinge ausgestattet ist, sondern nur eine normale Sura im Koran, die wir langweiligerweise, Astaghfirullah, 17 Mal am Tag mindestens alle lesen müssen. Ja, also versuchen wir es nochmal motiviert daran zu gehen. Es scheint also etwas Besonderes zu sein. Ein Engel, der nie zuvor kam, hat zwei Lichter gegeben, die nie zuvor irgendeinem Propheten gegeben worden sind. In einem anderen Hadith sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch zu einem Sahabi, dass soll ich dir sagen, welche Sura im Koran die vorzüglichste ist? Und der andere sagte, ja, Rasulallah, natürlich und so. Und er sagte, wahrlich, das ist Fatiha al-Kitab, also die öffnende Surah des Buches, Surah al-Fatiha. Also es scheint wirklich was Besonderes zu sein. Sie beginnt mit, jede Surah beginnt mit, und es gibt Ikhtilaf darin, ob diese Surah, ein Teil dieser Surah ist, Bismillahirrahmanirrahim, also auch zu den Ayat gehört oder nicht. Damit wollen wir uns jetzt, oder können wir uns jetzt nicht aufhalten. Wir fangen an mit Bismillahirrahmanirrahim, im Namen Allahs, des Al-Abamas, des Barmherzigen. Bismillah zu sprechen ist dem Muslim empfohlen, in manchen Sachen sogar befohlen, vor allen Handlungen seines Alltags, ob groß oder klein. Wenn ich euch ein Beispiel nennen darf, bevor wir essen, Bismillah. Bevor wir rausgehen, Bismillah, tabakaltu ala Allah. Also alles beginnt mehr oder weniger im Namen Allahs, damit der Segen von Allah auf uns herabkommen mag, damit wir in dieser Verbindung mit Allah, diese Verbindung, die Allah von uns möchte, obwohl er sie überhaupt nicht bedarf, damit wir diese Verbindung aufrechterhalten. Damit wir, wie sagt man, es ist wie ein gespanntes Seil von uns bis zum Koran, bis zu Allah, und dieses Seil nicht verlieren mögen. Darum wurde uns dieses Bismillah in allen möglichen Handlungen gelehrt. Sogar wenn einer von uns die Notdurft verrichten geht, soll er sogar vor dem Eintritt in die Toilette, soll er sogar eine gewisse Dua sprechen, die auch mit dem Namen Allahs zu tun hat. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, das ar-Rahman ar-Rahim, das wird gleich in der Fatiha nochmal erklärt, deswegen will ich es jetzt nicht doppelt sagen, das werden wir gleich erklären, inshallah. In Ibn Kathir heißt es, ein längerer Hadith von Sahih Muslim, ich sage es euch ungefähr, dass Allah subhanahu wa ta'ala sagte, also ein Hadith, das Allah zitiert. Okay, dieser Text wurde nicht im Koran aufgenommen, aber das ist das, was Allah aussagenmäßig gesagt hat. Hadith Qudsi nennt man das, wisst ihr alle. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, ich habe das Gebet. Und hier ist mit Gebet Surah Al-Fatiha gemeint. Das wird aus dem Hadith ersichtlich. Also die Fatiha ist so wichtig, dass Allah sogar die Surah an sich als Salah nennt, das Gebet. Subhanallah. Ich habe das Gebet aus Salah zwischen mir und zwischen meinem Diener aufgeteilt, halbe, halbe. Halb und halb zwischen mir und meinem Diener aufgeteilt. Eine Hälfte davon ist für mich und die andere Hälfte ist für meinen Diener, und für meinen Diener soll sein, worum er mich gebeten hat. Subhanallah. Wenn der Diener sagt, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dann spricht Allah, also du stehst quasi in direkter Kommunikation mit Allah, du sagst etwas, hörst zwar nichts, aber Allah erwidert direkt deine Rede oder deine Bitte, die du getan hast. Allah subhanahu wa ta'ala sagt dann, mein Diener hat mich gelobt, mich gelobpreist. Und wenn mein Diener spricht, Ar-Rahman Ar-Rahim, der Al-Abama, der Allbarmherzige, dann spricht Allah, mein Diener hat mein Lob gepriesen. Wenn dann mein Diener spricht, Maliki Yawmiddin, der Herrscher am Tage des Gerichts, dann spricht Allah, mein Diener hat meine Größe gepriesen. Majjadani heißt meine Größe, meine Gewalt gepriesen. Und wenn der Diener spricht, Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in, dich allein bitten wir um Hilfe und dir allein dienen wir und dich allein bitten wir um Hilfe, dann spricht Allah, dies ist zwischen mir und zwischen meinem Diener. Und für meinen Diener soll sein, worum er mich gebeten hat. Und wenn der Diener spricht, Ihdina as-sirat al-mustaqim, sirat al-ladina an'amta alayhim, ghayril al-maghdubi alayhim wa lad-dallin, leite uns, führe uns auf den geraden Weg, den Weg derer, denen du deine Gnade erwiesen hast, und nicht den Weg derer, die deinen Zorn erregt haben, oder den der Irregegangenen. Dann spricht Allah, dies ist für meinen Diener, und für meinen Diener soll sein, worum er mich gebeten hat. Subhanallah. Also das Wichtigste, worum ein Diener beten kann, die Rechtsleitung, wird ihm mehrmals am Tag gegeben, wenn er denn mit Herz bei der Sache ist. Subhanallah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wir beginnen mit dem Wort Al-Hamd. Das Wörtchen Al ist im Arabischen, im Deutschen übersetzen wir immer das oder der Artikel, also etwas Bestimmtes. Im Arabischen trifft das auch zu, das Bestimmte, das wahre Lob, das Bestimmte, der bestimmte Dank gebührt nur Allah, dem Herrn der Welten. Im Arabischen kommt aber noch eine Bedeutung dazu, bei Al kommt noch die Bedeutung von alles dazu. Alhamd, alles Lob, jeder Dank, alles was man an Dankbarkeit überhaupt haben kann, gebührt eigentlich in Wahrheit nur Allah, dem Herrn der Welten. Das Wort Hamd heißt nicht nur Lob, oft wird das nur als Lob übersetzt. Es heißt nicht nur Lob, sondern es heißt auch Dank. Es heißt im Arabischen auch Dank. Nicht nur, wir loben Allah nicht nur, sondern wir danken ihm gleichzeitig, wenn wir sagen Alhamdulillah. Und eigentlich gehört ja auch beides zusammen, dem du wirklich dankbar bist. Jetzt stellt euch vor, ihr wäret zum Beispiel als Waisenkind aufgewachsen und ihr erfahrt irgendwann, dass eure jetzigen, also Pflegeeltern, eure nicht richtigen Eltern, haben euch irgendwo aus dem Abfalleimer gefischt und euch alles gegeben, und ihr wart auch ein schwieriges Kind, trotzdem haben die immer zu euch gestanden. Also ihr seid alles, was ihr jetzt seid, seid ihr wegen diesen Eltern, obwohl sie euch das nicht geben mussten. Dann, was da entsteht, ist Dankbarkeit. Wenn das wirkliche, wahre Dankbarkeit ist, dann werdet ihr automatisch ein gutes Wort, ein Lob für diese Eltern verlieren. Sonst ist es kein wahrer Dank. Ja, wir sind ja auch so, wir sind zwar ein bisschen dankbar, aber warum soll ich dem immer danken? Wir sind ein bisschen zickig oder wollen nicht dem anderen zeigen, dass wir ihm irgendwas verdanken. Dieses Zickigsein ist dann ein Mangel an wahren Dankbarkeit, an wahrer Dankbarkeit. Wer wirklich dankbar ist, seine Zunge wird unbeholfenerweise, automatisch wird sie äußern, danke für das, was du für mich getan hast. Wenn es wirklich Dankbarkeit ist. Deswegen Hamd, Lob und Dank gleichzeitig nur für Allah, dem Herrn der Welten. Shukr, dieses Dank, was wir gerade gesagt haben, ist etwas, was nicht nur geäußert werden muss, haben wir gerade schon besprochen. Shukr ist etwas, was im Herz gefühlt werden muss. Also wann ist Shukr komplett? Wann ist Dankbarkeit komplett? Wann ist diese Aussage von uns, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kann man so leicht sagen, sogar die Nicht-Araber sagen das ganz munter vor sich her, wann hat es wirklich Wert, wann ist es wirklich von Bestand? Wenn nämlich der Dank, den man da spricht, den man äußert, im Herz gefühlt wird, mit der Zunge bekannt wird und wenn man auch mit dem, wofür man dankbar ist, richtig umgeht, so wie der dir das gegeben hat, von dir möchte. Also richtiger Umgang, fühlen im Herzen und äußern der Zunge, das macht Dankbarkeit erst komplett. Zum Beispiel ein Vater, ihr seid, wir sind alle unseren Vätern sehr dankbar, haben uns aufgezogen, uns alles gegeben, was wir brauchen, uns Ilm, Tarbiyah, was auch immer gegeben. Jetzt sagt dein Vater, alt und bedürftig, hol mir bitte ein Glas Wasser. Und sagst, Vater, ich bin dir so dankbar, weißt du noch, damals hast du mir so das gegeben und da hast du Geld für mich ausgegeben. Ich bin dir wirklich sehr dankbar, aber Wasser kann ich jetzt nicht holen. Bin ich zu voll, mach selber. Ja, dann jeder gesunde Menschenverstand wird sagen, Moment mal, wo bist du denn dankbar? Du redest ja nur, wenn er dich um eine einfache Aufgabe bittet, machst du gar nichts für ihn. Okay? Genauso, wenn jemand euch ein Geschenk gibt. Irgendein Geschenk, ein Pullover schenkt oder einen Stift oder irgendwas. Und ihr benutzt diesen Pullover jetzt zum Staubwischen. Gibt es ja auch diese Schwester, die extra dann zeigen, ich brauche das Geschenk nicht und dann machen dann damit solche Sachen. Ihr benutzt das zum Staubwischen oder macht Löcher rein oder irgendetwas und sagt so, nee, ich habe das Geschenk doch angenommen, wieso beschwerst du dich denn jetzt? Und die Schwester sagt dann, nee, ich habe dir nicht deswegen gegeben, du hast mein Geschenk nicht anerkannt, wie es hätte anerkannt werden sollen. Wie es hätte anerkannt werden sollen, genau das verlangt Allah auch von uns. Wenn er uns Augen gegeben hat, uns Zunge gegeben hat, uns Ohren gegeben hat, dann haben wir das gefälligst, wenn wir uns der Dankbarkeit, wie sagt man, rühmen, wenn wir bezeugen, dass wir dankbar wirklich sind, dann müssen wir diese Dinge auch so gebrauchen, soweit jeder von uns kann, wie Allah es von uns möchte. Wenn wir dankbar sind für Augen, dann benutze ich sie so, wie Allah es gestattet. Ich benutze sie nicht für Dinge, die Allah verboten hat. Allah hat mir Schönheit gegeben, ich preise sie nicht dort oder ich, wie sagt man, zeige sie nicht dort, wo Allah gesagt hat, dort darfst du sie nicht zeigen. Allah hat mir Talent gegeben, ich benutze es nicht in Haram, um dem Dien zu schaden. Allah hat mir irgendwas gegeben, ich informiere mich erstmal, warum hat Allah mir das gegeben, was darf ich damit machen und was darf ich damit nicht machen. Ansonsten ist das keine Dankbarkeit. Dankbarkeit ist also richtiger Umgang, fühlen im Herzen und das Äußern auf der Zunge. Dann gewinnt diese Aussage, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, an Gewicht. Und dann stimmt auch, dass Allah SWT durch seinen Gesandten sagt, dass Alhamdulillah tamla'ul Mizan. Sahih Hadith, dass der Prophet SAW sagte, Alhamdulillah, zu sprechen, füllt die Waage. Mach sie voll, du sagst einmal und die Waage geht voll. Die Waage, in der unsere Taten gewogen werden am Tag der Auferstehung, die wird voll durch diese, wie sagen, Mini-Aussprache dieses. Also die Zunge bewegt sich minimal, aber warum? Es hat nur Gewicht, wenn diese Dinge, die ich vorhin genannt habe, auch wirklich dabei sind. Dann gibt es ein Hadith auch in Tirmidhi, das wa afdalu du'ai alhamdulillah und die beste, vorzüglichste Dua, Allah um etwas bitten, ist alhamdulillah. Also es ist nicht nur ein Äußern der Dankbarkeit, sondern es ist auch automatisch ein Bitten um mehr, wenn wir lesen im Koran, wa in shakartum la'azidannakum, wahrlich, wenn ihr dankbar seid, werde ich euch mehr geben. Das ist ein kleiner Trick quasi. Du bist dankbar für das, was Allah dir gegeben hat. Automatisch bittest du um mehr, weil Allah das so zum Gesetz gemacht hat. Wenn ihr dankbar seid für das, was ich euch gegeben habe, Allah wird euch noch segnen darin und euch noch mehr geben. Und wenn ihr undankbar seid, dann lauft ihr Gefahr, dass Allah das Gegebene auch wieder zurücknimmt. Ja, und wie oft ist das passiert, dass Leute reich und hatten alles und alles super funktioniert, schön, reich, gesund und haben sich selbst gewählt, als ob sie derjenige wären, wegen dem sie das alles bekommen haben. Die Geschichte von Harun im Koran habt ihr alle gelesen. Er sagte, dies alles, diese Reichtümer habe ich wegen meinem Wissen erworben. Ich bin der das verdient hat. Nicht Allah, ich habe doch gearbeitet, ich habe gelernt Tag und Nacht, deswegen war mein Abi gut. Ich bin so hübsch, deswegen gucken die Leute mich an, ich bin so talentiert, deswegen habe ich das und das gemeistert. Woher kam das Talent? Diese Frage, diesen Schritt gehen wir meistens leider nicht mehr weiter. Und genau so entsteht Stolz und genau so läuft man Gefahr, dass Allah die Talente, die Ni'ma, die er gegeben hat, wieder zurücknimmt. Wir lesen Ibn Kathir, dass Alhamdulillahi Rabbil Alamin, der Herr der Welten. Rabb ist derjenige, der alles erschaffen hat, alles am Leben erhält, alles am Aufwachsen erhält. Und der Herrscher über alle Dinge. Also in Rabb kommen viele Bedeutungen rein. Rabb al-Alamin, der Herrscher, der Souverän, der Erschaffer von allen Dingen. Al-Alamin sind die Welten, nämlich alles, was existiert, ob wir sichtbar das für uns ist oder nicht sichtbar, ist von Allah subhanahu wa ta'ala, dass die Welten von Allah. Und das ist auch etwas, diese Aussage, dass das wahre Lob, die wahre Dankbarkeit gebührt dem Herrn der Welten. Allah, dem Herrn der Welten. Denn oft verlieren wir uns in dem, was vor unseren Augen ist. Wie das Beispiel, das ich gerade sagte, ich habe gelernt, gutes Abi, logisch. Also woher kam das? Von meinem Lernen. Ich bin fleißig, deswegen habe ich das und das geschafft. Logische Konsequenz, ich muss mich selber preisen und so entsteht dann Stolz. Wir gehen nicht den Schritt weiter, wie dieses Beispiel, der Kellner bringt was und man vergisst dabei, dass der Koch eigentlich in der Küche geschwitzt hat und sagt, danke lieber Kellner. Genauso wie, ihr seht jetzt mich und vergesst, dass Maschallah 3, 4 Schwestern ganzen seit einer Woche schon organisieren und Kärtchen basteln und Sachen hin und her schleppen und wir vergessen ganz ihnen auch zu danken, oder ist es nicht vor unseren Augen, weil wir uns leicht in dem verlieren, was vor unseren Augen ist, und das ist diese große Falle von Shaitan, dass er uns in dem, wie sagt man, beschäftigt hält, was glänzend ist. Gold ist für jeden sichtbar. Warum? Weil es glänzt. Aber die Erde, die nicht sichtbar ist, aber viel kostbarer als Gold, wenn es keine Erde mehr gäbe, könnte man nichts mehr anwachsen lassen, aber weil sie nicht glänzt, ist sie für jeden viel weniger wert. Ja, es ist, und das ist diese Sichtweise des Gläubigen, dass er nicht auf nur das guckt, was glänzt. Natürlich gucken wir auch auf das, was glänzt, das ist natürlich, wir sind Menschen, aber auch einen Schritt weitergehen, die Oberflächlichkeit ablegen und einen Schritt weitergehen, woher kommt es in Wahrheit? Woher kommt dieses Talent, diese Größe, diese Schönheit, diese Ni'ma, diese Wohltat, woher kommt sie eigentlich? Und dann ist der Weg nicht mehr weit, dass man erkennt, das wahre Lob, der wahre Dank gebührt Allah, dem Herrn der Welten. Und mögen wir noch so einzigartig sein. Ja, jeder von uns hält sich für einzigartig, das ist inshallah gesundes Selbstbewusstsein, wir sollen uns selber jetzt auch nicht fertig machen, aber nur diesen Schritt noch weitergehen, dass diese Einzigartigkeit kommt von Allah subhanahu wa ta'ala, und wenn ich mein ganzes Leben in Ibadah verbringe, kann ich nicht genug Dank dafür äußern. Wie der Prophet s.a.w. einmal im Gebet stand und seine Füße schwollen an wegen dem langen Stehen im Gebet, Gesandte Allah s.a.w. alle Sünden vergeben, wenn er überhaupt welche gemacht hat, und Aisha radiallahu anha fragt ihn, ja Rasulullah, warum? Dir wurden alle Sünden vergeben, warum stehst du so lange und weinst und Füße sind schon dick? Jemand, der macht ja schon Tahajjud und du bist nur für Allah unterwegs. Warum? Und er sagte, soll ich denn kein dankbarer Diener sein? Subhanallah. Also obwohl er schon so viel leistet, und das sehen wir in allen Prophetengeschichten, dieses Beispiel, dass egal wie viel einer von uns leistet, hat er keinen Grund auf diese Leistung im geringsten auch nur stolz zu sein. Im Gegenteil, er muss noch dankbarer sein, dass Allah uns erlaubt, etwas Gutes für ihn zu tun. وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ, und wahrlich mein Gelingen ist von keinem außer von Allah. Dass einer von uns es hierhin geschafft hat und zuhören kann, ist nur von Allah. Dass einer von uns die Fähigkeit hat mitzuschreiben, das zu behalten, das weiterzugeben, ist nur von Allah. Dass einer von uns das umsetzt auch noch, ist nur von Allah subhanahu wa ta'ala. Wie viele Leute sind zu größeren Sitzungen gegangen, zu saßen in der Gesellschaft des Propheten s.a.w. und Allah hat ihnen den Iman verwehrt. Die Munafiqin, die zur Zeit des Propheten s.a.w., kommt nachher das Thema, sie waren ohne Iman, obwohl sie den Propheten Tag und Nacht, die besten Menschen auf der Erde, Tag und Nacht saßen mit ihm, aber Allah hat ihnen den Iman verwehrt, natürlich aufgrund ihrer gewissen Eigenschaften, aber keiner von uns ist rein von Fehl. Keiner von uns verdient die Rechtsleitung. Das müssen wir jetzt ganz dick, wie sagt man, hinter die Ohren schreiben? Hinter die Ohren schreiben, ganz dick im Kopf behalten. Keiner von uns hat Anspruch auf Rechtsleitung. Es ist und bleibt die Barmherzigkeit von Allah, wenn er einen von uns rechtleitet. Und das macht dann, wie sagt man, bringt den Kopf zum Senken, das bringt wahre Dankbarkeit. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Und Allah erklärt selber weiter in der Sura auch, warum denn alles Lob und jeder Dank ihm gebührt. Ar-Rahman Nir-Rahim. Erster Grund, Rabbil Alamin. Er hat alles erschaffen, er verfügt über alles. Ihn bittest du, wenn du Hunger hast. Er gibt dir Essen, Trinken, bringt deinen Körper von Säugling bis zum Erwachsenen. Er hält das alles am Laufen, am Funktionieren. Deswegen auch Alhamdulillah, nur alles Lob gebührt ihm. Nächster Grund, Ar-Rahman, Nir-Rahim, er ist der Allbarmherzige und er ist der Barmherzige. Ist eigentlich doppelt gemoppelt. Ar-Rahman und Ar-Rahim kommen von derselben Wortwurzel im Arabischen. Ar-Rahman, Ar-Rahim kommen von derselben Wortwurzel. In Tafsir heißt es, Ar-Rahman ist für die gesamte Schöpfung. Zum Beispiel, wenn es regnet, dann haben auch die Ungläubigen Nutzen davon. Auch deren Weizen wachsen, auch die haben Wasser zum Trinken. Und Ar-Rahim ist diese besondere Barmherzigkeit für die Gläubigen. Im Koran steht, wa bil mu'minina rahima, und er ist mit den Gläubigen barmherzig. Dass er unsere Taube annimmt, dass er uns in unseren Iman stärkt. Diese Besonderheiten für die Gläubigen, so heißt es in Tafsir, wallahu alam. Nächster Grund, Maliki yawmid, und Ar-Rahman selber definiert Allah subhanahu wa ta'ala auch im Koran. Wenn ihr die Sura Ar-Rahman aufschlagt, der erste Vers, Ar-Rahman, der Allbarmherzige, und warum? Warum ist er allbarmherzig? Allam al-Quran. Subhanallah. Der erste Grund war, neben all dem, alles ist Rahma von Allah. Ohren, Augen, alles. Wir können sie gar nicht zählen, die Gnaden von Allah. Aber das erste, was Allah erwähnt, und wir fühlen das nicht so, und das ist unser Problem, dass er den Koran gelehrt hat. Ist das wirklich Rahma für uns? Jeder soll sich von uns fragen, die mitschreiben, ist es für mich Rahma, dass Allah den Koran gelehrt hat? Oder ist eigentlich eher so eine kleine, wie sagt man, und seufzen und mein Gott, und so muss es so kompliziert sein und reicht doch, wenn ich bete. Ist es wirklich Rahma für mich? Wenn wir diese Frage mit Nein beantworten, dann müssen wir noch einen weiten Weg gehen. Alle von uns. Alle von uns müssen dann noch einen Weg hinter uns legen. Maliki Yawmiddin, er ist der Herrscher am Tage des Gerichts. Alles Lob gebührt Allah, jeder Dank gebührt Allah, denn er ist der Herrscher am Tage des Gerichts. Jetzt könnte man fragen, okay, darin steckt doch eigentlich eine kleine Warnung. Ist ja eine, wie sagt man, eine Warnung, das passt auf, er ist der Herrscher am Tage des Gerichts. Aber wenn es nicht so wäre, hätte Allah einen von uns oder irgendeinen Gerichtsvollzieher oder irgendjemanden sehr helles Köpfchen als Herrscher am Tage des Gerichts ernannt, dass du hast jetzt diese Stellung. Herrsche du über die Menschen, richte du zwischen den Menschen. Dann wäre das keine Barmherzigkeit für uns, weil dann niemals hundertprozentige Gerechtigkeit jemals etabliert werden könnte. Denn nur Allah sieht in die Herzen, nur Allah weiß, dass jemand, der wenig tut, vielleicht mehr getan hat, als jemand, der jahrelang tut, aber seine Nia war nicht richtig. Nur Allah kann das beurteilen. Wir sind meistens, wie gesagt, altes Problem, wir sind meistens in der Oberfläche festgesteckt. Ich habe gesagt, viel hilft, wenig hilft, besser, schlechter, fertig. Wir vergessen, deutsche Araberin hat viele Probleme mit Koran lernen, die hat wenig Probleme. Die hat keine Kinder, die hat 10 Kinder und trotzdem hat sie wenig gelernt, bei Allah ist das vielleicht viel mehr wert. Die hat gelernt, damit die von den Leuten gelobt wird, sie hat gelernt, damit nur Allah zufrieden ist und das ist bei Allah mehr wert. Und das kann nur Allah subhanahu wa ta'ala richten in Wahrheit und Gerechtigkeit. Und deswegen ist eine Barmherzigkeit, auch wenn es wie eine Drohung klingt, eine Barmherzigkeit, dass nur er Maliki Yawmiddin ist, der Herrscher am Tage des Gerichts. Yawmiddin, Din kommt von dem Wort Dain. Dain heißt Schulden. Der Tag, an dem die Schuld beglichen wird. Subhanallah. Die Taten, die wir jetzt tun und vorausschicken, ja, an schlechten und an guten, was auch immer, das sind Schulden, die werden uns beglichen. Der Lohn kommt, wann? Am Tage des Gerichts. Gut oder schlecht, das liegt in unseren Händen. Mit Barmherzigkeit Allahs, mehr Gutes, inshallah. Maliki Yawmiddin. Dazu noch ein Beispiel. Es gab einen Sahabi, das Beispiel bringe ich immer, weil es so schön ist. Es gab einen Sahabi, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat einmal zum Spenden aufgerufen für einen Kriegszug. Die mussten ausziehen, um für Allah zu kämpfen. Und er hat aufgerufen, dass Leute, wer kann, spendet, damit wir genug haben für unsere Tiere und damit wir ausziehen können. Jeder hat gegeben, so viel er konnte. Ein Sahabi war sehr arm, ein Gefährte des Propheten sallallahu alaihi wasallam, hat die ganze Nacht für einen Juden, die damals in Medina lebten auch Juden, hat für einen Juden gearbeitet. Ganze Nacht und man sagt, Allahu A'lam, an so einem, wo die Esel diese Wasserdinger ziehen, damit Mehl gemahlen wird. Sowas ähnlich. Also harte körperliche Arbeit. Ganze Nacht hat dann eine Handvoll von Datteln verdient. Eine Handvoll von Datteln. Und hat den nächsten Tag dann zu diesem Berg gebracht, wo die Spenden abgegeben werden sollten. Und die Heuchler damals in Medina, gab es leider auch Heuchler, haben sich dann kaputt gelacht darüber und haben gesagt, oh Gott, wollt ihr jetzt mit einer Handvoll von Datteln Rom erobern oder was? Also was soll das denn? Hättest du lieber gar nichts gegeben? Das ist doch lächerlich. Was soll damit dann erreicht werden? Ja, was ist das denn? Ja, wieder nur Oberfläche sehen, wenig, gleich schlecht. Und der Prophet Hassan nahm diese Handvoll von Datteln und legte sie ganz oben auf den Berg, hat es so anerkannt, weil er wusste, die Nia dahinter ist mehr wert als der ganze Berg von Uhud vielleicht. Subhanallah. Und das ist, was Allah bei uns allen auch sieht. Es ist nicht wichtig, wie viel jemand von uns tut, aber wie aufrichtig und vielleicht auch aus einem anderen Hadith, wie regelmäßig er etwas tut. Ja klar, die ersten paar Jahre, wo man in den Islam kommt, ist, wie sagt man, motiviert und alles super und alles läuft steil hoch. Und dann diese Höhe zu halten, das ist der eigentliche Knackpunkt, diese Höhe zu halten, selbst wenn es mit kleinen Schritten ist. Wenn ihr jede Woche einmal irgendwo hingeht und lernt, wenn ihr einmal in der Woche im Internet einen Dars hört, wenn ihr eine Seite pro Woche liest, wenn ihr noch nicht lesen könnt, ist das schon mehr, als wenn ihr die ersten 2 Jahre super viel und dann 3 Jahre Ruhepause. Oder ein Seminar und dann 2 Jahre nichts mehr. Oder am Sonntag war ich schon beim Dars, Montag muss ich mich ganz stark ausruhen, kein Koran aufmachen, nichts mehr. Ja, dieses Höhen und Tiefen ist ungesünder und bei Allah nicht so erwünschenswert, wie wenn jemand regelmäßig an der Sache bleibt. Ein Wort von einer Bedeutung von Sabr ist sogar etwas aushalten, bei etwas bleiben. Nicht nur etwas ertragen, sondern etwas aushalten, etwas weitermachen, auch wenn es manchmal schwer, langweilig, hart oder was auch immer für einen sein mag. Maliki Yawmiddin, jetzt folgt die Dua, Iyaka, und das ist auch die, Allah lehrt uns die Art und Weise, wie man Dua macht. Am besten, natürlich kann man immer irgendwie Dua machen, am besten, indem man erstmal Allah lobt, ihn lobpreist, seine Größe bestätigt und ausspricht und dann zu seinem eigentlichen Anliegen kommt. Fatiha ist eine Dua, die Allah uns gelehrt hat. Und die sollen wir 17 Mal mindestens am Tag sprechen. In dieser Dua hat Allah uns bestimmt 100% nur Sachen gelehrt, die 100% wirklich wichtig und essentiell für jeden Muslim sind. Wichtig und essentiell, ohne die geht's nicht. Wenn du das nicht hast, gibt's gar nichts. Diese Basis muss da sein, auf der kannst du aufbauen, ansonsten fällt das ganze Haus des Islam in sich zusammen. Was lehrt Allah subhanahu wa ta'ala? Iyyaka na'budu, dich allein, dir allein dienen wir. Und Ibadah ist Dank und Lob. Also Ibadah von Allah, Allah subhanahu wa ta'ala zu dienen, ist nach Ibn Taymiyyah alles, was Allah liebt und womit er zufrieden ist, an Wort, Tat, äußerlich oder innerlich. Wieder nicht nur äußerlich, nicht nur was man sehen kann, die Länge des Hijab, die Worte des Arabischen, die du schon auswendig kannst, sondern auch innerlich, wie weit hat dein Inneres sich verändert, auch das ist Ibadah. Die Worte einer Schwester aushalten, auch wenn sie stichelt, oder das Lästern von jemandem auszuhalten, sich zurückzuhalten, nicht über jemanden ein schlechtes Wort zu reden, auch wenn man voll gerne will und allen zeigen will, wie schlecht die Schwester eigentlich ist, auch das ist Ibadah, auch wenn kein Mensch sie sehen kann. Ibadah, Ibn Kathir sagt auch, Ibadah ist äußerste Liebe, Demut und Furcht. Also das Gepaartsein von Liebe und Demut, mit aber gesunder Portion von Furcht auch, weil das sind, wie man in einer Schrift heißt es auch, das sind wie die zwei Flügel, die dich am Fliegen halten. Zwei Flügel, wenn ein Flügel abgeschnitten wird, dann fällt das Ganze, der ganze Vogel fällt in sich zusammen, fällt runter, weil das muss eine gewisse, wie sagt man, Ausgleich oder Balance. Wenn die Furcht dich nicht hält, dann hält die Liebe dich zu Allah. Wenn die Liebe zu Allah dich nicht hält, dann hält die Furcht dich zu Allah. Beides muss vorhanden sein. Wa iyyaka nasta'in, nur Allah bitten wir um Hilfe. Und man kann um vieles bitten, man kann um Gesundheit bitten, das ist alles richtig und wichtig. Der Prophet Sassam hat uns gelehrt, vor Armut Zuflucht zu suchen, vor Shaitan, etc. etc. gibt es viele Duas. Aber was hat Allah in dieser bestimmten Sura, die wir, wie gesagt, so oft am Tag lesen sollen, was hat er darin befohlen? Er sagt, ihdina as-sirata al-mustaqim. Ohne das geht es nicht. Leite uns auf den geraden Weg, die Bitte um die Rechtleitung von Allah. Ihdi kommt von Hidayah, Hidayah heißt den richtigen Weg zeigen, auf den richtigen Weg führen und bis zum richtigen Ziel zu bringen. Also alles drei kommt in Hidayah. Wir übersetzen mal, leite uns. Das ist nicht komplette Übersetzung. Leite uns, also zeige uns erstmal, dass wir wissen, ah, da ist es, da geht es lang. Dann darauf leiten, also das Know-how geben, wie gehst du jetzt darauf. Und auch bis zum richtigen Ziel bringen, nicht, dass du da ankommst und sagst, nee, hier wollte ich doch gar nicht hin. Ich wollte eigentlich da lang. Oder ich wollte eigentlich nach, du nimmst einfach fast eine Ausfahrt und landest irgendwo und du merkst dann viel später erst, nee, ich wollte eigentlich in eine ganz andere Stadt fahren, ich habe einmal die falsche Ausfahrt genommen. Ja, dieses Leiten, die von falschen Ausfahrten zu bewahren, vor den Haram, vor den Verführungen zu bewahren, das ist dieses Ihdina as-Sirat al-Mustaqim. In Ibn Kathir gibt es ein Hadith von, ein Sahih Hadith, soweit ich weiß, wo der Prophet Sassim Sirat al-Mustaqim beschreibt, er sagt, Allah hat ein Gleichnis gesetzt. Nämlich, der gerade Weg ist von zwei Wänden umgeben, auf beider Seite. Gerader Weg, eine Wand hier, ist von zwei Wänden umgeben. Und diese Wände haben verschiedene Türen. Jede Wand hat Türen und die sind mit Vorhängen bedeckt. Und es steht ein Rufer am Tor von diesem Sirat, bevor du diesen Weg begehst, ist ein Tor, dort steht ein Rufer und er sagt, O Menschen, bleibt auf dem Weg und geht nicht ab davon. Weil sonst geht man nicht mehr auf den geraden Weg, dann bist du abgegangen vom geraden Weg. Und ein anderer Rufer ruft von über dem Weg, eine Warnung, und er sagt, jeder Mensch, der eine von diesen Toren aufmachen will, zu denen sagt er, wehe euch. Also diese Wände, diese Türen, diese Verführungen, wehe euch, macht diese Türen nicht auf, denn wenn ihr sie öffnet, werdet ihr auch durchgehen. Sofort dieses nicht mal in die Nähe gehen von etwas, was Allah verboten hat, sich ganz fernhalten und nicht sagen, ich setze das Glas ja nur an, ich trinke ja nicht, ich fasse ja immer noch. Ja, dieses alles in die Nähe holen oder ich bin ja nur mit dem und dem Mann alleine, aber wir machen ja nichts oder so. In die Nähe von Haram gehen ist schon zu viel, weil dann machst du das Haram auch. In 99% der Fälle machst du das Haram auch. Dann werdet ihr da durchgehen. Der gerade Weg ist der Islam, die zwei Wände sind die Grenzen von Allah. Die Grenzen von Allah sind die zwei Wände und die Türen ist das, was Allah verboten hat. Nicht da durchgehen, nicht mal in die Nähe gehen, nicht mal aufmachen, dann werdet ihr das auch machen. Und der Rufer auf dem Tor von dem geraden Weg ist das Buch von Allah. Subhanallah. Der Rufer, der sagt, Moment, bleibt auf dem geraden Weg, nicht abgehen, lasst euch nicht verführen. Das ist der Koran, der uns dort ruft. Und der Rufer, der oben über dem geraden Weg ist, ist Allahs Ermahnung im Herzen jedes Muslims. Das Gewissen. Subhanallah. Das Innere, dieser Ruf, die Ermahnung von Allah, das hält uns auch zurück. Aber wir hören nicht auf die Ermahnung. Allah erklärt den Weg noch genauer, damit auch ganz genau definiert ist, Allah beschreibt den Weg noch genauer, ich muss zum Ende kommen, an Sirat al-Ladina an'amta alayhim. Den Weg derer, denen du deine Gnade erwiesen hast. Wer sind denn diese? Wir lesen das einfach so rüber und sagen, ja, das sind bestimmt die Frommen, die da mit Bart und kurzer Hose rumlaufen, ich habe nichts mit denen zu tun. An'amta alayhim, im Koran lesen wir selber die Definition von denen in Surah An-Nisa, Vers 69, soweit ich weiß, Vers 69, 70. Das wahrlich, diejenigen, die Allah und seinem Gesandten gehorchen. Diejenigen, die Allah und seinem Gesandten gehorchen, so sind das die, die mit denen sein werden, denen Allah seine Gnade erwiesen hat. Aha, das ist also der Weg. Allah und dem Gesandten gehorchen, dann wird Allah dich in die Gesellschaft von denen machen, denen Allah seine Gnade erwiesen hat und deren Weg du hier bittest. Sirat al-Ladina an'amta alayhim. Nämlich wer? Von den Propheten, von den Wahrhaftigen, von den Märtyrern oder Zeugen und von den Rechtschaffenen. Und wie vorzüglich ist diese Gesellschaft? Subhanallah. Also wie ist der Weg jetzt? Allah gehorchen, dem Gesandten gehorchen und Allah wird uns, obwohl wir nicht auf diesem Niveau sind, wir sind ganz unten noch auf diesem Weg, Allah wird uns mit denen machen, die ganz oben sind, die schon Hürden überwunden haben, die ganz oben bei Allah eine Stufe erreicht haben. Allah wird uns wegen diesem Gehorsam hochheben, hochtun auf die Stufe von denen, denen Allah seine Gnade erwiesen hat. Obwohl wir nicht wie sie sind. Der Prophet Sassim sagte einmal, dass der Mann oder der Mensch wird mit dem sein, den er liebt. Am Tag der Auferstehung, weil ein Sahabi sagte, ja Rasulullah, dein Gesicht ist mir das Liebste auf der Welt. Wenn ich dich nicht sehe, dann komme ich von meinem Haus und versuche dich irgendwie zu sehen, weil ich dich so sehr liebe. Und ich weine manchmal, wenn ich daran denke, dass wenn wir sterben, wirst du in einer Stufe sein und ich werde irgendwo anders sein, wenn ich überhaupt das Paradies betrete. Und hat geweint und viele Sahabi hatten dieses Anliegen. Und der Prophet Sassim hat erstmal auf Wahi gewartet und diese Eier wurde offenbart, dass, die ich gerade vorgelesen habe, Surah An-Nisa, dass die, die Allah gehorchen und dem Gesandten gehorchen, Allah wird sie mit ihnen machen. Und dann sagt er in einem anderen Hadith, der Mensch wird mit dem sein, den er liebt. Subhanallah. Und Anas radiallahu anhu sagt, dass wir haben uns nie mehr über etwas gefreut, was der Prophet Sassim sagte, als über diese Aussage. Weil sie sich für so gering hielten. Sagte ich, wir sind sowieso Sahaba. Moment mal. Das ist für die, die nach uns kommen. Wir als Sahaba sind ja sowieso mit dem Propheten Sassim. Die haben nicht so gedacht, sondern sie haben sich über nichts mehr gefreut, als über diese Aussage, dass eine Chance mit dem Propheten Sassim und den Rechtschaffenen im Paradies zu sein. غير المغضوب عليهم ولا الضالين und zwar nicht den Weg derer, wir bitten um Rechtleitung, wir bitten um den geraden Weg, und zwar nicht den Weg derer, die deinen Zorn erregt haben. In Tafsir heißt es, dass das Bani Israel, also die Nachkommenschaft von Jakub a.s. ist, die wir auch als Juden kennen, die unter der Gefolgschaft von Musa, von Isa auch mehr oder weniger, von vielen Propheten gewisse Dinge sich geleistet haben und deswegen Allahs Zorn auf sich gezogen haben. Das wird nachher, inshallah, in Nachmittagsrede wird darüber gesprochen werden. Walad dalil und nicht den Weg derer, die irre gegangen sind. Dal ist jemand, der entweder den Weg nicht kennt, Unwissenheit, wusste gar nicht, oder der kannte mal den Weg und hat ihn verloren. Das ist beides Dal. Also keiner von uns ist sicher, auch dalil zu werden. Wir können nicht sagen, ja, ich kenne den Weg, ja, Alhamdulillah, ich weiß ja Bescheid. Ja, aber ihn zu verlieren wieder, durch welche Umstände auch immer, ist auch wie ein Dalil zu werden. In Tafsir heißt es, dass damit hauptsächlich, natürlich nicht nur, die Christen gemeint sind, die wegen falscher Rede, Unwissenheit, den wahren Weg zu Allah verloren haben. Und das wird nachher nochmal genauer besprochen. Im Koran heißt es auch über die Christen, قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُوا وَأَضَلُّوا كَثِيرٌ وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ. Wahrlich, sie gingen irre und sie führten irre viele und sie verloren den geraden Weg. Und das sage ich immer am Ende von Surah Al-Fatiha nochmal, damit wir das nicht immer so als Einzelnen, sondern den Koran als Ganzes sehen, dass wir bitten ja hier im Koran um die Rechtleitung. Ihdina, bitte um Hidayah. Und Allah sagt auf der nächsten Seite, wenn ihr weiterblättet, dass Alif Lam Mim, Dalikal Kitabu La Raiba Fi, Hudan Lil Muttaqin. Antwort kommt sofort. Du hast Dua gemacht, Allah hat schon die Antwort auf der nächsten Seite offenbart. Alif Lam Mim, dies ist ein Buch, an dem es keinen Zweifel gibt. Es ist eine Rechtleitung für die Gottesfürchtigen. Du wolltest Rechtleitung? Bitte schön, hier ist die Rechtleitung. Lies das Buch, halte fest an dem Buch und die Rechtleitung wird deiner sein. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Jazakumullahu khairan.